Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geicom Tech Talk. Heute freue ich mich sehr auf Birte Zöllner, Leiterin Personal bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder kurz Vespa. Hallo Birte, schön, dass du da bist.
Hallo Michaela, ich freue mich auch.
Stell dich doch zu Beginn bitte mal kurz vor und erzähl uns, was dich antreibt.
Ja, ich bin also ein Sparkassenkind durch und durch, 36 Jahre schon in ein und dem gleichen Haus und bin vor gut 11 Jahren in den Personalbereich gewechselt. Vor 14 Jahren, ich muss das korrigieren. Und das ist auch meine Leidenschaft. Mich motivieren unheimlich Menschen und Menschen zu entwickeln. Das habe ich damals als Führungskraft schon total spannend gefunden und habe dann gesagt, das möchte ich fürs Gesamthaus umsetzen. Und deswegen habe ich mich auch als Personalerin damals dann beworben. Und mit den Menschen umzugehen, zu gucken, wie ticken die, wie kann man zusammen etwas bewegen, das ist auch mein größter Motivator, mein eigenes Team.
Ich finde, das merkt man auch. Ich durfte euch ja schon zusammen erleben und ihr habt so ein richtig schönes Zusammenarbeiten einfach, wenn man mit euch zusammen den Tag verbringen darf.
Ja, danke. Das freut mich zu hören. Ich erlebe es ja auch so, aber man weiß ja nie, wie das nach außen wirkt.
Ja, ich kenne das. Das ist schön, das dann auch mal gespiegelt zu bekommen, so von Außenstehenden.
Ja.
Birte, ich finde, du bist ein total spannender Mensch und deswegen freue ich mich auch sehr auf das Gespräch heute. Ich möchte aber, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen und habe dir ein paar Entweder-Oder-Fragen mitgebracht. Bist du bereit?
Okay, mal los.
Sehr gut. Die erste Frage. Tee oder Kaffee?
Kaffee, ganz klar. Wichtiger Start in den Tag. Unbedingt.
Obwohl du ja eigentlich ein Nordpflänzchen bist, ne? So oben, da könnte man auch Schiedwettertee trinken.
Ja, ich trinke auch viel Tee, dann den Tag über noch, aber ohne Kaffee geht es eben nicht. Also nur mit Tee geht vielleicht dann nicht. Also ein bisschen Kaffee. Ich liebe auch Kaffee und mahle den am allerliebsten selbst aufgebrüht, also einen frisch gemahlenen Kaffee selbst aufgebrüht, bloß nicht aus so einem Automaten. Das ist das Beste, was es gibt.
Ich glaube, ich muss mich mal bei dir zum Kaffee einladen.
Komm gern mal vorbei. Also unser Kaffee, perfekt. Auch die Zeremonie, den Kaffee so aufzubrühen, ist allein schon beruhigend.
Oh, das klingt gut. Auch beruhigend ist ja, wenn man spazieren geht. Deswegen die nächste Frage. Spaziergang lieber am Deich oder im Moor?
Im Moor? Das ist ja eine witzige Frage. Ich komme zwar aus Hemmoor, aber ich würde dann auf jeden Fall eher am Deich gehen. Ich würde auch gerne in den Bergen gehen, aber im Moor würde ich jetzt weiß Gott nicht gehen. Also ich habe einen Hund und insofern gehe ich regelmäßig spazieren. Wir haben nicht so viel Deich, noch nicht hier, also vor der Haustür. Aber auf jeden Fall finde ich die Deichlandschaft wunderschön.
Das kann ich verstehen. Es ist auch wirklich sehr, sehr schön in Bremerhaven. Du singst ja auch gerne. Konzerte lieber selber singen oder hören? Entschuldige.
Ich kann nicht singen. Ich glaube, niemand möchte, dass ich singe. Ich organisiere Konzerte gerne und ich höre auch gerne Konzerte, aber singen auf gar keinen Fall.
Dann laufen alle weg. Dann verzeichnen wir das unter Hören. Nächste Frage, Diversität. Herausforderung oder Schatztruhe?
Absolute Schatztruhe. Sicherlich auch eine Herausforderung, um Menschen zu erreichen, wie wichtig das ist. Aber die Vielfalt macht das Leben reicher und macht auch die Arbeit dann umso reicher. Also wenn verschiedene Typen, verschiedene Strukturgedanken zusammenwirken, dann kommt einfach mehr dabei raus, als wenn einer oder wenn wir eine Monokultur haben. Das ist ja in der Landwirtschaft genau das Gleiche.
Ja, absolut. Da würden wir nicht weit kommen, auf jeden Fall. Deswegen, Ich kann mir schon denken, was du auf die nächste Entweder-Oder-Frage antwortest, ist auch die letzte. Probleme ausführlich diskutieren oder einfach mal einen Perspektivwechsel ausprobieren?
Ach, unbedingt. Die zweite Variante. Ich liebe den Perspektivwechsel, zu überlegen, was wohl der andere auch verstanden hat und sich eben mal auf den Stuhl zu setzen. Was möchte er denn gerne verstehen überhaupt und was möchte er gerne hören? Das regt ja noch mehr die Menschen an, kreativer und individueller mit unseren wichtigen gut umzugehen mit unseren Kunden.
Ja, total. Und das passt auch perfekt, weil genau darüber reden wir heute. Es soll um Digitalisierung, Mut, Führung und Vielfalt gehen und vor allem darum, warum wir halt manchmal einen Perspektivwechsel brauchen, um Wandel erfolgreich gestalten zu können. Ich habe dir dafür wieder mal ein paar Thesen mitgebracht. Und ich bin schon ganz gespannt auf deine Perspektive zur ersten These. Digitalisierung scheitert nicht an der Technik, sondern am fehlenden Mut, Gewohntes loszulassen.
Ja, also ich bin ein starker Digitalisierungsfreund, weil das unsere Prozesse einfach viel schneller, schlanker und besser macht. Und ich glaube, wenn wir alle so in der Welt unterwegs sind, Corona hat es uns im Prinzip gezeigt, wie digital wir sein können, wenn wir es denn müssen, weil wir vielleicht nicht mehr in Kontakte treten können und auf einmal ist dann die Checkkarte geboomt und der Zugriff darüber wurde für jedermann irgendwie selbstverständlich. Aber in der Realität ist es eben ganz häufig so, dass die Menschen immer an dem festhalten, was sie kennen und was sie immer gemacht haben. Gestern Abend habe ich mal eine Vero-Aufforderung an eine Gruppe geschrieben. Da kam die Frage, kannst du nicht auch noch mit der Schreibmaschine einen Überweisungsträger schreiben und uns den einreichen? Das würde doch leichter sein. Ja, ne? Warum mal was ausprobieren? Ich sage, probiert es doch einfach mal, geht da mal rein. Und das ist das, was wir brauchen, dass wir die Leute dahin bringen, es mal zu probieren. Corona war halt zwanghaft, aber ich glaube wirklich, wir kommen damit weiter, wenn wir eben, wir müssen nicht jeden Prozess digitalisieren, nicht jeder Prozess muss digital sein. Aber wenn wir die Probleme, die wir so haben oder das, was so lange dauert, einfach mal anders denken, dann werden wir damit offener. Haben wir ja häufig auch bei, kleiner Werbeblock für die GuideCom, mit der GuideCom, wenn wir da Prozesse beschreiben, dann kommt man auch immer mal an die Grenze, wo ich dann denke, geht das überhaupt? Und wo mir dann vielleicht mal jemand anders sagt, ja, das können wir noch so oder so oder so machen. Das finde ich wertvoll. Deswegen, das ist tatsächlich dieses Loslassen. Ne? Es funktioniert halt immer so. Es war schon immer in unserer Excel-Tabelle so. Und das ist dann auch schwer, weil das ja funktioniert. Aber ob es vielleicht auch anders, noch schneller, noch besser, noch cooler geht oder eben auch leichter einfach, das ist dann die Herausforderung und da hilft uns die Digitalisierung.
Excel ist, glaube ich, ein gutes Stichwort, weil was würdest du sagen, welche Gewohnheiten sind so am schwersten loszulassen bei euch im Alltag? Hast du da gute Beispiele?
Du meinst jetzt im beruflichen Alltag?
Ja, also gerne auch privat, wenn du davon was teilen möchtest, aber vor allem so aus deiner Arbeitsperspektive fände ich das sehr spannend.
Ein Beispiel, was man, also bei uns, wir haben halt so einen Planungsprozess meinetwegen und da haben wir Excel-Tabellen ohne Ende, die wir auch pflegen und hegen und die wir halt auch so programmiert haben, wie wir sie haben wollen. Und das ist ein vertrautes Medium, wo wir sehen können, was am Ende rauskommt. Und immer wenn du dich dann auf was Neues einlässt, musst du vielleicht auch eine andere Ergebnisdarstellung, einen anderen Weg akzeptieren und das ist schwer. Also insofern, mit Excel kennen wir uns gut aus und ich habe auch echt tolle Profis bei mir im Team, die sich mit Excel richtig gut auskennen. Das ist sehr, sehr dankbar. Aber wir haben das meinetwegen auch bei Unterschriften. Also wir sind ja so ein strukturierter Laden, so eine Sparkasse und wir haben früher bei Antragswegen immer und überall Unterschriften für alles genommen. Also der Mitarbeiter hat erst unterschrieben, dann hat er es zur Führungskraft gegeben, die hat unterschrieben, dann hat sie es zur Personalabteilung gegeben, die hat nochmal unterschrieben, irgendeiner, so ein Vorgesetzter da, dann hat das der Sachbearbeiter gemacht, der hat es unterschrieben und der hat dann wieder den Mitarbeiter informiert, schriftlich, dass er es jetzt umgesetzt hat. So, solche Wege haben wir irgendwann mal abgeschnitten, haben gesagt, warum sollen wir nicht den Menschen einfach vertrauen? Und wenn uns der Mitarbeiter schon sagt, er hat mit seiner Führungskraft gesprochen und die möchte das auch so, warum reicht denn nicht einfach so eine Mail statt ein Papier, was ausgedruckt und unterschrieben wird, eine Mail von dem Mitarbeiter an uns in der Perso, dass er das möchte und dass er das auch schon so abgestimmt hat. Ja, und dann können wir doch darauf vertrauen und wenn wir es dann umsetzen, reicht auch genau diese Antwort als Mail. Da braucht man nicht noch 10-mal unterschreiben und ausdrucken. Spart sehr viel Papier, ist digitaler und regt zum Loslassen ein.
Ich finde, das ist sowas, das klingt auf den ersten Blick halt nach gar nicht so, also nach einem sehr logischen Schritt gar nicht so groß, aber hat das dann trotzdem Mut erfordert, das so loszulassen, weil es so alt eingesessen war?
Ja, weil du übergehst dann ja in dem Sinne einmal eine Hierarchieebene, weil die nicht gefordert wird, nochmal wieder was zu unterschreiben. Am langen Ende glaube ich, dass diese Hierarchieebene dankbar dafür ist, dass sie es nicht nochmal unterschreiben muss oder nochmal irgendwie was raufgucken muss, was eigentlich selbstverständlich ist. Aber im ersten Moment könnte es eben auch ja vielleicht nicht respektvoll aussehen, wenn man diesen schlanken Weg geht. Ne? Und das muss man halt gut erklären. Dann, glaube ich, sieht auch jeder die Vorteile. Aber du musst halt die Vorteile vorstellen. Mhm.
Hierarchie ist ein gutes Stichwort für die zweite These, die ich mitgebracht habe. Nämlich Transformation gelingt nicht durch Hierarchien, sondern durch Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Da stimme ich dir voll und ganz zu.
Punkt. Okay, warum?
Aber ich schätze, du hast da noch eine Frage zu. Also die These kann ich erstmal so mit unterschreiben.
Warum stimmst du dem zu?
Ja, also wir haben tatsächlich ja schon einen langen Prozess hinter uns, wo wir uns von Hierarchien verabschiedet haben und ich selber mal meine Direktorenebene inklusive, also mit meinen Direktorenkollegen zusammen abgeschafft habe. Also wir haben die Hierarchie so aufgestellt, dass es noch einen Vorstand gibt. Ja, da können wir nicht ganz drauf verzichten, wollen wir ja auch gar nicht. Und danach gibt es dann noch Leiter. Also wir setzen schon auf Führung und dann gibt es Mitarbeiter. So. Also wir haben keine Grenzen mehr dazwischen und wir haben auch nicht unseren Führungsapparat so aufgebläht, sondern in der Regel haben wir eine Führungskraft für ein Team. So. Oder wir haben mal ein Führungstandem oder ein Führungstrio bei großen Teams, wie so eine Marktfolge, die dann 70, 80 Mitarbeiter hat oder 90. Da muss es mal sein. Die Zusammenarbeit hat sich dann aber dahingehend entwickelt, dass wir eben nicht mehr sagen, ja, du musst von unten die Hierarchiestufen hochkommunizieren und auch wieder runterkommunizieren, sondern jeder redet mit dem, wo er es auch braucht und wo es auch am zielführendsten ist. Das heißt, mein Vorstand, der redet halt auch direkt mit meinen Mitarbeitern. Der ruft den Thorsten an, wenn er eine Excel-Tabelle oder Excel-Frage hat oder eine Auswertungsfrage, weil der sich damit gut auskennt. Oder der ruft eine Sina an, wenn er eine Personalentwicklungsfrage hat, also der telefoniert dann halt da direkt und das muss man auch nicht mit mir dann noch besprechen. Das geht erstens wesentlich schneller und zweitens geht es auch nicht, also ist es mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, weil es halt schneller ist. Ne?
Hast du Tipps, weil ich kann mir vorstellen, dieser Prozess war vielleicht auch gar nicht so einfach, das umzuändern, weil Sparkassen sind ja relativ stark strukturiert, was Hierarchien und Ebenen angeht. Hast du da Tipps, wie man das schaffen kann, mehr Augenhöhe herzustellen für Unternehmen und Sparkassen, die sich gerade in diesem Prozess befinden?
Ja, also tatsächlich ist das ein langer Prozess und wir haben da auch, wir sind da ja, was weiß ich, wir waren 3 Jahre unterwegs schon in einem schlanken Prozess, bevor wir diesen Schritt gegangen sind. Was haben wir davor gemacht? Also um mal zurückzugucken, die leichteste Hürde, die jede Sparkasse nehmen könnte, ist das Du. Ich verstehe ehrlicherweise gar nicht, warum das nicht schon überall passiert. Wir sind inzwischen auch in der Bewerberkommunikation voll im Du und wir haben das seit 2019 und der Respekt ist in unserer Sparkasse nicht baden gegangen. Ganz im Gegenteil. Ich habe, seit wir das Du zum Beispiel eingeführt haben, und das war ein freiwilliges Du gewesen, auf Gegenseitigkeit, also konnte man sich immer noch mal entscheiden, hat so eine Prüffrage dabei. Und seitdem wir das eingeführt haben, kommen Mitarbeitende aus deinem eigenen Team, aber auch aus anderen Teams, wesentlich leichter mit Fragestellungen, die uns weiterbringen, auf mich zu. Vorher war ich halt trotzdem irgendwie noch auf so einem Thron und man mochte vielleicht nicht alles bei mir anlanden. Dadurch ist aber die Hemmschwelle ein bisschen geringer geworden und dann kommen gute Ideen viel eher mal nach oben, als wenn das im Sie ist, wo vielleicht so eine Distanz ist, weil man meint, naja, das ist ja ihr Thema, da muss sie sich drum kümmern, da rede ich hier jetzt nicht rein. Wenn es aber unser Thema ist und wenn man das Team dann eben auch so formt und mehr einbindet in Entscheidungen und in Fragestellungen, die einen als Führungskraft bewegen, dann hat man dadurch auch einen größeren Output, ne? Das ist die Schwarmintelligenz letzten Endes. Und weiß nicht, viele Führungskräfte, also ich würde auch mehr auf die Einbindung, man muss nicht alles besprechen mit jedem, aber wenn ich an irgendeinem Thema bin, was weiß ich, nächste Woche haben wir eine Veranstaltung, ich sage, was kann ich denen denn mal so geben, dann stelle ich so eine Frage eben auch an alle und die dann was dazu beitragen wollen, die tragen was dazu bei und das ist besser, als wenn nur ich darüber nachdenke oder ich mit Leuten spreche, die Scheuklappen haben und nur auf die ihre Themen gucken. Ne? Also.
Hast du im Transformationskontext aber auch schon mal die andere Seite erlebt, dass Hierarchien nötig waren, damit es voranging?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen, es wird manchmal auch langsamer, ne? Wenn, also wir haben auch Führungskräfte, die das Problem hatten, dass sie meinten, sie müssten jetzt für alles und jedes immer ein Team fragen und alle nochmal befragen und warten, bis auch der Letzte seine Meinung dazu gebracht hat. Das bringt uns ja null weiter, ne? Also man muss schon noch einen schlanken Prozess daraus machen. Und es gibt auch immer mal Mitarbeitende und vielleicht auch in einigen Abteilungen Mitarbeitende, die gar nicht unbedingt so mitwirken wollen. Ja, dann ist das auch gut, weil du brauchst ja nicht jetzt nur kreative Köpfe, du brauchst auch Menschen, die einfach was umsetzen und die auch damit zufrieden sind, dass sie nicht beteiligt werden. Ich glaube nur, dass die Generationen, die auf uns jetzt zukommen, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, dass sie nicht beteiligt werden oder dass sie nicht die Möglichkeit haben, eingebunden zu werden. Und darauf muss man sich als Führungskraft halt einstellen. Wie gesagt, aber man kann auch Dinge, es tut auch nicht gut, immer alles zu besprechen und zu befragen und zu diskutieren, dann kommt man wirklich nicht weiter.
Nee, das stimmt. Ich glaube aber auch, was du sagst, man sieht das ja auch gerade schon in vielen Studien, die halt gerade jetzt bei der Gen Z oder ich glaube zum Teil sogar schon der Generation Alpha, heißt ja, glaube ich, die nächste, schon fragen, worauf legt ihr Wert? Und gerade dieses Selbstverwirklichen, einen Zweck dahinter haben, das ist, sind ja nach wie vor sehr wichtige Punkte für diese Generation.
Ja, und ich glaube halt nicht nur für die Generation, ne? Ich will auch schon wissen, warum. Und nicht irgendwie nur was machen, was man mir sagt, ne? Also wenn ich selber nicht mitgestalten kann, wäre ich auch nicht zufrieden. Und ich gehöre nun weiß Gott zu einer, ich gehöre zur Generation Golf sozusagen. Also und trotzdem fand ich das immer wichtig. Und ich glaube, dadurch, dass es die junge Generation noch wichtiger empfindet, strahlt das auch auf die Bestandsgenerationen aus, sage ich jetzt mal so. Also ich glaube, das schwappt dann genauso über wie auch mal andersrum.
Birte, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du es liebst, die Perspektive zu wechseln und auch meine Sicht zu hinterfragen. Und ich finde, das merkt man auch, wie du über die Themen sprichst. Deswegen meine dritte These. Führungskräfte, die ihre Sicht hinterfragen, schaffen eher Vertrauen und Veränderungsbereitschaft.
Ja, absolut. Es ist, glaube ich, also würde ich auch so Punkt unterschreiben.
Wir sind sehr einer Meinung, das ist schön.
Ja, also du hast gute Thesen dabei, da kann ich jetzt nicht meckern. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Führungskräfte denken ja manchmal, wenn man Führungskraft ist, dann hat man es geschafft, dann ist man fertig. So, das ist, weil es irgendwie in unserer, ja, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinschaft ist es irgendwie ein herausgehobenes Merkmal, dass man Führungskraft ist. So, das ist so eine Frage, ob man sich auch als so wichtig dann ansieht. Wenn man sich als so wichtig ansieht, dass man am Ende der Karriereleiter ist, dann kommt das zweite Problem dazu, dass man denkt, man darf niemanden fragen, man müsste allwissend sein. So, und wenn man dann allwissend ist und niemanden mehr fragt, dann ist man ja mit sich selbst gefangen und kommt nicht einen Schritt weiter. Dann will man keine Fehler machen. Und wenn man keine Fehler, wenn man versucht, seine Fehler zu vermeiden, wird es noch dramatischer. Dann denkt man womöglich noch, dass Mitarbeiter nicht so klug sind wie die Führungskräfte, was auch weit gefehlt ist. Oder man denkt, dass Mitarbeiter nicht miteinander reden, dann hat man auch einen Fehler gemacht, weil Mitarbeitende reden über Dinge, die ihnen passieren und sie reden auch miteinander über die Führungskraft. Also das ist vollkommen normal, aber es ist leider Gottes, denken eben viele, denken immer noch einige, die Führungskraft sind, sie sind am Ende, sie wissen alles, sie machen keine Fehler und kommen damit durch. Und damit schaffst du kein Vertrauen. Fehler zu machen ist vollkommen normal. Ohne Fehler würden wir uns ja gar nicht entwickeln. Wenn wir nicht irgendwie mal was verkehrt machen, kommen wir gar nicht weiter, weil wir ja nicht wissen, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt. Deswegen sind Fehler erst einmal per se schon mal gut. Wenn ich als Führungskraft auch den Mitarbeitenden zeige, dass ich auch Fehler mache, weil es ist ja auch gut, ne? Auch vollkommen normal ist und ich mache regelmäßig Fehler, spreche da auch drüber. Man kann auch gut über mich mit mir lachen, da habe ich auch kein Problem, weil ich halt irgendwie manchmal auch ein bisschen töffelig bin. Aber dann hat ein Mitarbeiter auch mehr Vertrauen, mal über einen Fehler zu sprechen. Und wenn ich eben sage, Fehler sind gut und bringen uns weiter, dann hilft uns das ja, dass ein Mitarbeiter auch mal zu seinen Fehlern steht oder darüber spricht und man dann zusammen gute Lösungen findet. Und deswegen ist es halt wichtig, dass die Führungskräfte mit einem Perspektivwechsel und eben auch mit einer gesunden Fehlerkultur viel mehr Vertrauen schaffen können mit ihren Teams. Dann kriegst du auch mehr Feedback, kriegst mehr neue Ideen und die Leute werden offener, weil sie nicht das Gefühl haben, sie müssen auch so perfekt sein und dürfen nur 100% stichfeste Lösungen vorschlagen. Das ist ja nicht so. Wir kommen weiter, wenn wir diskutieren und wenn wir ja, uns gegenseitig vertrauen und auch wissen, da passiert jetzt nichts, wenn ich mal was nicht so Gutes vorschlage.
Ich finde total spannend, dass du das sagst, weil ich habe das Gefühl, häufig heben wir Führungskräfte auf so eine gesonderte Podestposition, wo wir erwarten, dass sie halt eben auch fehlerfrei sind und mit einem anderen Maßstab bemessen fast schon. Dabei sind wir alle Menschen und wie du schon sagst, von Fehlern lernt man ja auch und man wird gemeinsam besser.
Ganz genau. Ja, das ist auch so ein deutsches Problem irgendwo, ne? Also wir haben ja auch wir sind sehr gesättigt, uns geht's halt allen gut und dann guckt man, passt vielleicht nochmal zum Thema Diversität, auch irgendwie auf andere Länder, auf andere Menschen, auf andere Kulturen und meint, wir sind besser. Wir sind aber nicht besser, wir sind nicht eindeutig besser. Uns geht's nur besser. Und dass es uns besser geht, ist schon fast wieder ein Problem, weil wir dadurch einfach falsch gucken. Ne? Jeder Mensch hat seine Berechtigung, jeder Mensch isst, trinkt, schläft, keine Ahnung. Andere sind uns in Technologien weitaus voraus. Also wir sind nicht besser, uns geht's nur besser. Und bei Führungskräften ist das genauso, ne? Also eine Führungskraft ist nicht besser, der geht es vielleicht einen Tick besser, der geht es auch mal schlechter. Ich möchte mal eine Lanze für die Führungskräfte brechen, denn Führung ist ja alles andere als Spaß befreit. Da ist ja durchaus auch viel Stress und so weiter und so fort. Ne? Also das ist jetzt auch kein Job, der für jeden interessant ist, aber eine Führungskraft ist als Mensch nicht besser. Als Mensch ist sie genauso wie alle anderen auch. Und das ist auch wichtig für ein gutes und respektvolles Miteinander, das so zu sehen.
Wie lerne ich das als Führungskraft, auch mal die Perspektive zu hinterfragen? Also ich glaube, viele von uns, wir sind ja dann auch in unserem Arbeitsalltag so drin. Man ist in seinem Doing, man arbeitet das ab. Und dann gehen vielleicht solche Kleinigkeiten auch mal verloren, dass man sich da ganz bewusst erstmal zu bringen muss. Wie mache ich das?
Ja, ehrlich, da bin ich vielleicht zu hart. Ich finde, Michaela, wir sind ja alle im Leben unterwegs. Ne? Ich habe kein Seminar besucht zum Thema Perspektivwechsel und deswegen kann ich das jetzt, sondern ich gehe einfach durchs Leben und weiß, dass über die Wirkung von all dem, was ich tue, was ich mache, was ich zeige, was ich sage, ja immer jemand anderes entscheidet, ob er das gut findet oder was nicht gut findet, ob er es versteht, ob er es nicht versteht. Das entscheide nicht ich, wie der andere das aufnimmt, sondern das entscheidet immer der Empfänger. So, also über alle Wirkungen entscheidet der Empfänger. Und wenn ich möchte, dass ich eine bestimmte Wirkung erzeuge, dann muss ich auch genau hingucken, hinhören und hinschauen, ob diese Wirkung auch so ankommt. Da kann ich ja nicht sagen, jo, habe ich gesagt und jetzt muss das auch klar gehen, sondern dann brauche ich ja den Perspektivwechsel, um bei einem Mitarbeiter, der vielleicht zahlenaffin ist, dem muss ich ein bisschen mehr zu Zahlen sagen. Und jemand, der emotional affin ist, dem muss ich das mit mehr Schmackes und Gefühl verkaufen. Mhm. So, damit das gut ankommt. Wenn ich das Ziel verfolge, und das ist als Führungskraft genauso wie als Mensch, wenn ich einkaufen gehe, da gibt es eigentlich keinen Unterschied, ne? Also man denkt vielleicht, dass Arbeit und Beruf manchmal was anderes ist, aber im Prinzip geht es um uns als Menschen und da tut uns der Perspektivwechsel in jeder Situation gut. Ich bin da jetzt auch nicht der Mega-Profi und mache jetzt nur noch Perspektivwechsel, aber wenn ich etwas erreichen möchte, dann hilft es eben schon. Ne? Wir in der Sparkasse müssen mal überlegen, was wollen denn unsere Kunden und nicht sagen, wir wissen, was unsere Kunden wollen. Das ist ja verkehrt. Wir müssen die schon auch vernünftig befragen und mal hinhören und den, ja. Und so ist das mit unseren Mitarbeitenden letzten Endes auch.
Hinhören ist, glaube ich, eine sehr wichtige Kompetenz.
Ja, sehr wichtig.
Du hast ja in deiner Führung auch, dass du hinhörst und auch ganz ruhig bleibst in stressigen Situationen, habe ich gehört. Ich habe da nämlich eine Frage noch mitgebracht, die nicht von mir ist, aber gut zur Situation passt. Und die ist von unserem Vorstand, von Robin Wunsch.
Hallo Birte. Cool, ich darf dir eine Frage stellen, meine eigene Frage zum Ende des Podcasts. Und als ich darüber nachgedacht habe, kam ich sehr, sehr schnell auf diese Frage. Also Birte, wie machst du es eigentlich, dass du in jeder Situation, egal ob es schwierig ist, egal ob es anstrengend ist, egal ob es hektisch ist, immer diese unglaubliche Ruhe und Positivität und kriegen wir schon hin ausstrahlst? Das finde ich wirklich beeindruckend. Und wenn du jetzt hier im Podcast Leuten einen Gefallen tun willst, dann wäre es wirklich richtig gut, wenn du dieses Geheimrezept vielleicht uns einmal transparent machen könntest.
Ja, tolles Lob. Vielen Dank. Vielen Dank, Robin, dass ich so wirke, ist mir manchmal gar nicht so bewusst. Vielleicht ist die einfachste Antwort jetzt, man muss über 50 werden, damit man gelassen wird. Also in jungen Jahren war das auch nicht unbedingt immer so. Tatsächlich ist es, glaube ich, die Lebenserfahrung, die irgendwo da ist. Ne? Es wird nicht immer alles so heiß gekocht. Man muss auch mal relativieren, in welcher sind wir in einer bedrohlichen Situation oder ist es einfach das Leben, was da stattfindet. Und man kann dann einfach mal eine Nacht nochmal drüber schlafen, wenn man nicht sofort eine Antwort weiß. Ja, das ist, glaube ich, so eine Art Lebenseinstellung eher. Was wirklich kann schon passieren, was uns so umwirft? Und ich habe in meinem Leben sicherlich auch ein paar Situationen gehabt, schon in jungen Kindesjahren, wo ich selbstständig werden musste, wo ich auf mich selbst gestellt war. Und das habe ich geschafft. Und da kann ich natürlich heute drauf zurückblicken und sagen, ja, wenn ich das geschafft habe, wo ich noch gar keine Ahnung vom Leben hatte, warum soll es mir jetzt denn so schlimm, was soll mir denn jetzt Schlimmes passieren? Und ich glaube, vom Grundsatz her, wenn man ehrlich durchs Leben geht, ehrlich mit sich selbst ist, ehrlich mit anderen ist. Erstens braucht man sich dann keine Lügen zu merken. Das macht das Leben schon mal leichter. Mhm. Und zweitens ist man dann ja immer mit einer guten Grundstimmung unterwegs. Ich unterstelle auch niemandem, dass er mir was Böses will oder was Schlechtes will, sondern Menschen sind ja nicht auf der Welt, um Böses zu tun. Das kann vielleicht auch naiv klingen, aber vom Grundsatz her ist doch die Welt positiv und uns geht's gut und das sollten wir auch so wahrnehmen.
Das ist eine sehr schöne Einstellung. Ich teile das sehr. Und ich finde, man merkt das auch, wenn man hier jetzt auch gerade im Podcast, aber auch so, wenn man mit dir spricht, dann hast du auch eben diese positive, ruhige Ausstrahlung. Und das lässt einen direkt gut fühlen in deiner Nähe.
Ja, wir haben ja auch unser Leben selbst in der Hand, ne? Und wir können ja auch entscheiden, ob wir uns die ganze Zeit ärgern wollen. Und glaub mir, ich ärgere mich auch manchmal, oder ich ärgere mich auch regelmäßig. Ja. Also ich bin, weiß Gott, nicht immer nur mit Glückseligkeit unterwegs. Aber man muss am Ende ja auch mal entscheiden, ist es das jetzt wert, dass ich mich pausenlos ärgere und aufrege? Oder will ich so leben, ne? Also das macht ja was mit meiner Gesundheit. Ich kann auch entscheiden, ob ich mich ärgere oder nicht.
Sehr wichtiger Gedanke. Ja, absolut.
Ja, ich glaube, das könnte jungen Leuten helfen. Manchmal geht die Wut dann so mit einem durch. Ja, und das ist auch verständlich. Es gibt auch Mist, was passiert. Ich ärgere mich auch über politische Dinge oft und so. Also ich ärgere mich auch, ne? Bitte nicht falsch verstehen. Am Ende muss man halt mal überlegen, ist es das jetzt wert, dass man sich dann langfristig drüber ärgert oder nicht?
Ja, doofes Beispiel, aber ich habe aufgehört, mich aufzuregen, wenn ich im Auto sitze, über andere Autofahrer. Weil das ist sowas, ich kann das gerade eh nicht beschleunigen. Ich kann für mich gucken, dass ich vernünftig fahre und niemanden gefährde und einfach zu den Leuten, die doof fahren, Abstand halte. Und ich komme eh nicht schneller ans Ziel, egal ob ich mich drüber aufrege oder nicht. Da mache ich lieber die Musik ein bisschen lauter und singe ein bisschen schöner mit. Und genau. Dann habe ich meinen Spaß. Dann komme ich auch entspannt an.
Das ist auch eine richtige Einstellung. Es hilft dir nichts. Und wenn du nichts verändern kannst, dann musst du das auch so akzeptieren. Da gibt es, glaube ich, auch irgendwie so ein dramatisches Sprichwort, dass man das akzeptieren soll, was man nicht ändern kann. Und das ist auch ein richtiges Sprichwort.
Ja. Ich habe noch eine letzte These. Ist jetzt ein kleiner Themenbruch. Auch da interessiert mich noch deine Perspektive. Deswegen möchte ich die nicht fallen lassen. Und zwar, Diversität im Denken und im Team ist kein nice to have mehr, sondern die notwendige Voraussetzung für einen erfolgreichen Wandel.
Stimme ich voll und ganz zu. Ich glaube, dass Diversität im Denken das Schwierigste daran ist, also wirklich Diversität zu denken. Wir sind inzwischen, wenn ich jetzt das nur mal auf die kulturellen Herkünfte meinetwegen abstelle, ne? Wenn ich jetzt da mal die Diversität nehme und auf eine Sparkasse gucke, dann sind wir ein wahnsinnig bunter Haufen. In der Mitarbeiterschaft im Vergleich zu vor 30 Jahren. Ne? Ich bin ja schon 36 Jahre dabei. Das war früher, weiß Gott, anders. Aber es war früher auch anders, weil es auch in unserer Kundschaft anders war. Und wir sind heute auch ein Multikulti-Land in Deutschland. Das will vielleicht nicht jeder so hören, aber es ist nun mal so. Und in einer Sparkasse muss genauso wie in der Gesellschaft ein Querschnitt der Gesellschaft arbeiten. Und deswegen ist es eben, ne, wie will ich denn die Kunden, die ich habe, erreichen, wenn ich gar nicht weiß, wie die ticken und wenn ich nichts habe, was ähnlich tickt. Und deswegen finde ich es sehr, sehr positiv, dann auch eine kulturelle Vielfalt im Unternehmen zu haben. Und ich weiß noch, wie die erste Frage aufkam, ob ein Kopftuch erlaubt sein kann bei uns, ja oder nein. Da kann man zwar persönlich unterschiedlicher Meinung sein, ob ein Kopftuch für mich, für mein persönliches Kulturbild okay ist oder nicht. Das ist auch okay, dass man diese Diskussion führt und dass man da eine Meinung zu hat, habe ich auch. Aber das hat nichts auf der Arbeit und nichts im beruflichen Kontext zu tun, weil es auf jeden Fall Kopftuch tragende Frauen auch in unserer Kundschaft gibt. Und warum darf es das dann nicht auch bei uns in der Belegschaft geben? So ist jetzt ein ganz spezielles Beispiel, ne? Aber ja, also das, was wir als Produktverkäufer früher im Vertrieb, habe ich immer gesagt, das, was wir verkaufen wollen beim Kunden, das müssen wir auch haben, weil dann können wir es besser verkaufen.
Ja.
Also wenn wir das Produkt kennen, dann können wir es auch besser verkaufen. Und wenn wir eben unsere Kunden kennen und wenn wir unser Kundenbild auch selbst leben, dann sind wir auch dichter an unseren Kunden dran.
Gerade das mit dem Kopftuch ist ja ein super Beispiel, um das zu verbildlichen. Und ich glaube, wo Vielfalt ist, entsteht auch viel Reiberei. Wie schafft man das in so einem Fall, wie jetzt an dem Beispiel oder auch gerne an einem anderen, dass aus dieser Vielfalt eine Stärke wird und nicht nur Konfliktpotenzial?
Ja, das ist jetzt nochmal eine große Frage hinterher. Also natürlich muss man darüber, man muss darüber sprechen, ne? Also die Kommunikation ist letzten Endes das A und O für alle Kriege dieser Welt, die dadurch vielleicht verhindert werden könnten oder auch Diskussionen innerhalb eines Unternehmens und Streitigkeiten im Unternehmen. Fast alles kannst du mit einer vernünftigen Kommunikation klären. Und um dieses Konfliktpotenzial im Griff zu behalten, musst du den Sinn und die Bedeutung und du musst halt deine entsprechende Transparenz auch für schaffen und auch eine konsequente Haltung. Also wenn in unserer agilen Welt, wie ich jetzt unser Unternehmen auch beschreibe, gibt es ja immer ein sowohl als auch. Und trotzdem musst du auch in so einer Welt, also das ist gut, sowohl als auch, wie das gut ist, eine konsequente Haltung haben. Und Konsequenz heißt, du kannst dann entweder sagen, ja, ich bin für Kopftuch oder dagegen. Oder du nimmst eben dieses, das ist sowohl mit Kopftuch als auch ohne Kopftuch okay. Aber du musst es dann begründen, ne? Du musst es am Ende gut begründen und die Mitarbeitenden mitnehmen. Also denen erklären, warum das so ist und auch den Kunden eine klare Haltung. Wir haben uns an der Stelle, also das Kopftuchbeispiel ist ja tatsächlich kein ausgedachtes, sondern ein reales Beispiel. Wir haben uns dann, weil wir uns dafür entschieden haben, auch von Kunden getrennt und haben die Kundenverbindung gekündigt. Zu Kunden, die uns offen am Schalter gesagt haben, sie möchten nicht von einem Kopftuchträger bedient werden. So, dann haben sie sich beschwert und es ist dann eine Entscheidung, ja, was machen wir denn jetzt? Ne? Entschuldigen wir uns beim Kunden, aber wofür sollen wir uns denn da entschuldigen? Für seine Haltung? Nee. Also halten wir lieber Haltung und haben uns dann eben anderweitig entschieden, haben das auch im Haus kommuniziert, um eben auch jemandem, der ja eher alleine ist, einen entsprechenden Rückhalt zu geben.
Das finde ich sehr konsequent und sehr mutig. Ich glaube, das würde nicht jedes Unternehmen so machen, weil da so viele Dinge mit reinspielen. Welche Rolle, also wie schafft man das da schon im Kleinen als HR, das zu unterstützen?
Na, wir sind ja Gesprächspartner des Vorstands. Also wir sind, wir haben natürlich, wir jetzt als unsere HR-Abteilung haben auch sind auch Bestandteil eines Diversitätsprogramms, was wir letzten Endes mal mit initiiert haben und wo wir eben auch auf solche Facetten gucken und wo wir dann auch den Vorstand mitberaten, ne? Also, oder wir arbeiten mit an der Kommunikation, um es dann vorzubereiten, wie ein Mitarbeiter es dann unterstützen kann. Also ich glaube, wir haben viele Punkte, wo wir mitwirken können. Und ob wir so jemanden einstellen, als für dieses Beispiel jetzt nochmal, wird ja schon im Einstellungsprozess, der liegt ja auch bei der HR festgelegt. Ne? Also ich kann ja insgesamt entscheiden, ob ich Zeugen Jehovas einstelle oder nicht, oder ob ich Kopftuch einstelle oder nicht. Also da sind wir halt offen. Und das ist ja eine Grund, und natürlich müssen wir den Vorstand nochmal mit einbinden, der ja dahinter stehen muss. Das geht ja sonst nicht anders, aber das ist ja ein kurzer Weg, das zu besprechen.
Birte, das war ein erstmal sehr schönes Schlusswort. Ich könnte mich noch sehr, sehr lange mit dir unterhalten, aber damit kommen wir erstmal zum Ende der heutigen Folge leider.
Das gebe ich gerne zurück. Hat Spaß gemacht.
Das freut mich sehr. Danke dir für die ganzen spannenden Einblicke. Ich glaube, da konnten sich viele Leute auch mal für sich auch persönliche Inspirationen mitnehmen, wie fürs Berufliche. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich kann nur noch sagen, bis zur nächsten Folge beim GuideCom Tech Talk.